Together for Success, der Podcast für Führungskräfte, die stets aus ihren Erfahrungen lernen und anstreben, die beste Version von sich selbst zu werden.
Herzlich willkommen im neuen Jahr zu unserem Podcast Together for Success. Ich hoffe, alle hatten einen schönen Start ins Jahr und gegenüber sitzt mir einmal James. James, wie war dein Start bisher? Wie geht's?
Sehr gut, sehr gut. Bei mir ist alles gut und ich habe das in die Wärme von Dubai genossen.
Sehr schön. Ja, ein bisschen sommerliches Feeling hast du anscheinend mitgebracht, ja, so wie du strahlst. Und auf der anderen Seite sehe ich heute mal komplett remote unseren Gast Fabian. Fabian, hi, grüß dich. Wie geht's dir?
Ja, servus. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch und ich kann auch schon Ähnliches erzählen wie James. Auch ich war in der Sonne, auch ich war in Dubai über die Weihnachtszeit und konnte ein bisschen Energie tanken.
Ja, sehr schön. Ich war hier, verblasse ich quasi gegenüber von euch, wenn man das so sagen kann. Aber bevor wir richtig loslegen, Fabian, wir haben dich ja nicht ohne Grund eingeladen. Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wer bist du, was machst du, was zeichnet dich aus?
Das sind drei sehr, sehr große Fragen. Schau mal, ich versuche es mal in ein paar Punkten zusammenzufassen. Ja, aus der Beratung kommend über einen Google-Abstecher dann in die Selbstständigkeit gegangen. Heute mit meinen Mitgründern dabei, zwei Firmen aufzubauen. Und das beschäftigt mich tagtäglich. Auf der beruflichen Seite, auf der anderen Seite, der persönlichen Seite, bin ich auch Familie, Vater, Ehemann und habe natürlich auch mein persönliches Leben, was man dann mit dem beruflichen Leben immer schön zusammenbringen kann. Treibe sehr viel Sport, bin sportlich aktiv, ist ein Hobby von mir und damit haben wir, glaube ich, auch so die drei Kernelemente oder die drei Prio-Elemente in meinem Leben gesetzt. Familie, Firma und Sport.
Sehr schön. Also du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, objektiv und wahrscheinlich auch für viele subjektiv gesehen, hast du sehr gute Jobs gehabt, in Anführungszeichen, Beratung, Google, und bist dann trotzdem in die Selbstständigkeit gegangen. Warum macht man sowas?
Also zuallererst muss ich erstmal recht geben. Die Arbeitgeber, für die ich arbeiten durfte und da, klar, Oliver Wyman ist bekannt, aber insbesondere auch die Google-Welt. Das ist natürlich ein Arbeitgeber, bei dem viele träumen, arbeiten zu dürfen. Und das ist ein Privileg, auch dann die Chance zu bekommen, dort arbeiten zu dürfen. Was sich übrigens auch in den Bewerberzahlen bei Google widerspiegelt. Es gab mal eine Zeit, da hat Google, glaube ich, über 2 Millionen Bewerbungen im Jahr bekommen. Und mussten das erstmal managen und gucken, wie sie da überhaupt die richtigen auswählen. Auch das ist eine riesen Challenge, obwohl sie so viele Bewerber haben. Ich glaube, wenn man diese Welt gesehen hat und vieles war gut, ich meine, ich würde immer noch sagen, Google ist einer der besten Arbeitgeber, den du haben kannst, muss man sich nachher halt selbst die Frage stellen, was möchte man im Leben und was treibt einen an, was ist deine Leidenschaft, was motiviert dich, jeden Morgen aufzustehen? Und da war für mich recht schnell oder immer wieder der Gedanke, ich möchte was Eigenes machen, ich möchte eigene Projekte vorantreiben. Und während der Google-Zeit hat mir auch mal Kontakt von mir gesagt, er findet es besser, in der ersten Reihe zu arbeiten, einer Firma aus der 100. Reihe, als in der 100. Reihe zu arbeiten bei einer Firma aus der ersten Reihe. Und diesen Satz habe ich seitdem nicht mehr vergessen, weil er auch ziemlich genau auf mich zutrifft und ich hier einfach mehr Leidenschaft verspüre, meine eigenen Projekte voranzutreiben. Jetzt kann man sagen, ja, es ist irgendwie bold, aus so einem Anstellungsverhältnis rauszuspringen. Noch dazu sei gesagt, ich bin recht früh rausgesprungen, weil ich mir einfach gesagt habe, das ist meine eigene Entscheidung jetzt. Aber im Endeffekt bin ich meinem Bauchgefühl gefolgt und es hat sich auch bis heute bestätigt, dass das die richtige Entscheidung war.
Wir unterbrechen für eine kleine Werbepause. Die heutige Folge wird unterstützt von Atem. Du bist auf der Suche nach Räumlichkeiten für deine Firmen-Events, Meetings, Offsites oder Besprechungen, dann bist du hier genau richtig. Schau auf den Social-Media-Kanälen vorbei oder auf www.atem.space. Alle Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Das hast du schon angesprochen, mehrere Projekte. Ich übersetze das mal für mich in Unternehmungen. Und wenn man auf dein LinkedIn-Profil schaut, da beschäftigst du dich ja gerade mit vielen Themen. Ja, also da ist das sehr, sehr vielseitig und ein bisschen bunter. Gibt es da aus deiner Sicht einen roten Faden quasi, wo sind tatsächlich jetzt so wo ist deine Leidenschaft, deine Inspiration, ja, wo ziehst du das raus?
Im Kern ist die Leidenschaft, eigene Projekte voranzutreiben, aber um ein bisschen näher reinzugehen, warum wir auch das, was wir machen, eine Seite, eine Unternehmung ist das Thema Sales Agentur, insbesondere im Fokus auf Unternehmens- und Personalberatung. Das ist so ein bisschen die Branche, wo ich mit meinem Mitgründer auch herkomme. Und das andere ist, da geht es eher im Bereich Mentoring, Richtung ja, Unternehmer, Kleinunternehmer, kleiner Firmen, die gerade ihre Akquiseprozesse strukturieren wollen und gegebenenfalls effizienter gestalten wollen. Interessanterweise hat das alles mit Sales zu tun und das ist was ich in meinem Werdegang am Anfang so nicht erwartet hätte. Denn in meinem Studium war ich 0,0 mit Sales in Verbindung. Ein Wirtschaftsingenieurstudium von der wirtschaftlichen Seite her, aber auch eher die Accounting-Themen, Financials etc., Management-Themen und wirklich wenig Marketing und Sales. Was ich aber über den Lauf der Jahre gemerkt habe, immer wenn ich Projekte parallel angestoßen habe, war, dass das Unternehmertum heutzutage, glaube ich, an zwei Skills abhängt. Entweder kann ich programmieren, dann kannst du im Prinzip ein Produkt bauen, das ist so ein Riesenskill, dass du auf jeden Fall selbstständig arbeiten kannst. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du verkaufen können. Weil egal, was du hast, wenn du nicht verkaufen kannst, dann kommst du nicht voran, ne? Und das war für mich so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, okay, coden oder programmieren werde ich nicht mehr lernen. Also muss ich mich auf die Sales-Seite schlagen und versuchen zu verstehen, wie man Leads generiert und diese dann auch closed. Und ja, so wurde das über die Zeit dann auch meine Leidenschaft und entsprechend haben sich auch die Firmen daraus entwickelt. Weil ich auch, vielleicht noch als Ergänzung, weil ich auch festgestellt habe, was es für ein Painpoint ist, Leads zu generieren und neue Kunden abzuschließen. Und viele, die es halt noch nie gemacht haben, die stehen auch vor der Herausforderung und überlegen sich, wie komme ich jetzt an neue Leads, wie komme ich an neue Interessenten ran? Ja? Und wenn man das einmal gelernt hat, dann kannst du es eigentlich immer wieder anwenden, immer wieder ergänzen, das Know-how. Und daher ist es für mich eigentlich ein sehr, sehr powerful Skill, würde ich sagen.
Sehr schön. Und was sagen deine Eltern dazu? Aus eigener Erfahrung weiß ich, vieles, was wir heute so machen, sage ich jetzt mal bewusst plakativ, ist vielleicht aus der Sicht der Eltern zum Beispiel erstens nicht nachvollziehbar, zweitens vielleicht auch schwierig. Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du gesagt hast, okay, Selbstständigkeit und ich gehe die und die Projekte an?
Ja, zwiegespalten. Auf der einen Seite mein Vater, seit über 40 Jahren lang selbstständig, Bauingenieur, eigenes Ingenieurbüro. Der kennt das Selbstständigsein natürlich, er kennt es aus einer anderen Perspektive und mit anderen Zielen. Aber er hat zumindest das Gefühl verstanden, in diesen Weg zu gehen. Auf der anderen Seite, meine Mutter, Beamtin gewesen, natürlich das Selbstständig-Dasein aus einer anderen Perspektive, als Ehefrau mitgekriegt, die hat immer wieder hinterfragt. Und zu Recht hinterfragt, ne? Als Eltern macht man sich natürlich Gedanken. Es gab aber in der Vergangenheit dann mal ein Gespräch zwischen mir und ihr, das stattfinden musste, um ihr Buy-in zu kriegen, mit der Nachricht oder eindeutigen Nachricht, das Letzte, was ich jetzt machen werde, da war ich schon in der Freiberuflichkeit, das Letzte, was ich machen werde und möchte, ist wieder in die Selbstständigkeit zu gehen. Ist wieder in das Angestelltenverhältnis zu gehen. Das war ein sehr klares Statement von mir, aber seit dem Punkt hat sie verstanden, okay, das ist der Weg, den ich gehen möchte, das ist meine Leidenschaft und seitdem ist auch entsprechend das Verständnis dafür da. Wie gesagt, ich kann jedes Elternteil verstehen, weil sie sich natürlich Gedanken machen und weil ja leider in Deutschland vor allem auch der Weg in die Selbstständigkeit mit sehr, sehr viel Risiko assoziiert wird und auf der anderen Seite gibt es aber auch Risiko, wenn man im Angestelltenverhältnis bleibt. Daher bin ich eigentlich recht entspannt, was das angeht.
Ja, was ich ganz interessant finde, ist, dass du hast im Prinzip auch das Prinzip, was du wolltest, auch in deiner Mutter verkauft. Also vorher gesagt, das ist ein Verkauf, ne? Du musst verkaufen können. Und Verkauf ist am Ende nichts anderes als ein Transfer of Beliefs. Das heißt, wie heißt das auf Deutsch? Transfer of Beliefs. Das heißt, ich übertrage meine Überzeugungen an meinen Gesprächspartner.
Ja.
Und da ist der, wenn jemand das kann, wenn jemand das gut kann und auch im Sinne von der Person, also im Sinne von der Kundin, im Sinne von der Mitarbeiter, die Überzeugungen an den Mitarbeiter überzeugen kann oder überzeugend bringen, dann wird der Mitarbeiter abgeholt und versteht, warum er diese Idee, diese Aufgabe, diese Tätigkeit übernehmen soll. Interessanterweise ist meine Vergangenheit auch immer gewesen Verkauf. Also ich bin im Verkauf, seit ich habe damals mit 10, glaube ich, so Weihnachtskärtchen, so Centerpackungen an meinen Nachbarn verkauft. Immer Straße, Haus zu Haus gegangen und Kärtchen, Weihnachtskärtchen oder Osterkärtchen, so Paketen verkauft an meinen Nachbarn. Und ist immer hochinteressant. Und Verkauf, glaube ich, ist die, wie du sagst, ein super Skill. Und man das kann, und man das akzeptiert, dann ist man erfolgreich in alles, was er tut. Weil letztendlich, life is sales. Ich verkaufe mich, wenn ich aufstehe und sehe mich an. Ich verkaufe, wie ich rieche. Also wenn ich meinen Parfum oder wie heißt es. Also ich verkaufe meine Ideen. Ich verkaufe meine Tätigkeit als Manager. Also unseren ganzen Podcast-Thema, unseren Fokus Together for Success, was wir mit Führungskräften befähigen wollen, ist letztendlich die erste Kunde, dass du als Führungskraft hast, ist deine eigene Mitarbeiter. Und die kaufen deinen Führungsstil ab oder nicht.
Darf ich dich eine Frage dazu stellen? Du hast gerade gesagt, du hast sehr, sehr früh angefangen mit dem Verkaufen, mit dem Sales. Es gibt Personen, denen fällt das Verkaufen in die Wiege. Die sind geborene Verkäufer, die fangen früh damit an, die sind aber auch von der Natur her Verkäufer. Und dann gibt es Personen, und darin würde ich mich auch zählen, die haben nicht viel mit Verkaufen zu tun, die fühlen sich unwohl am Anfang, wenn sie mal anfangen müssen zu verkaufen, wenn sie mal in ein Sales-Gespräch gehen müssen. Die müssen das erst lernen. Wo siehst du dich? Warst du eher in der ersten Kategorie oder eher in der zweiten?
Ich war immer an die ersten Kategorien, also ich immer so ein extrovertiert, immer meine Meinungen verkaufen wollen, Leute überzeugen. Aber ich habe früh gelernt, früh verstanden, dass Verkauf ist etwas, das jeder Mensch tut, bewusst oder unbewusst. Jeder steht auf und sieht was an. Die Frage ist, warum sieht er das an? Warum, nicht um nachher drum zu laufen, aber im Prinzip, warum stahlt es sich so? Der verkauft sich an der Person oder an die Personen, dass er später treffen wird. Also unbewusst. Und ich glaube, ich begleite viele Verkäufer oder viele Leute, die gerade diesem Thema, ich bin kein geborener Verkäufer. Keine ist. Die Frage ist, worüber bist du überzeugt? Wenn du die Überzeugung lernst kommunizieren und lernst kundengerecht zu kommunizieren. Das heißt, an die Bedürfnisse von deinem Gegenüber zu schneiden, dann bist du ein Verkäufer. Ob du das Namen willst oder nicht, ob du den Titel, dass du ein Verkäufer bist, das bist du. Und Verkauf ist nichts anderes als Transfer of Beliefs. Das heißt,
ja. Das stimmt. In unterschiedlichsten Lebensbereichen. Das ist nicht immer nur der Kunde, sondern Mitarbeiter, wie du gesagt hast, Eltern in meinem Fall, Freunde.
Genau.
Wann auch immer es ist im Leben.
So hast du quasi für dich, so nehme ich das jetzt raus, einfach ganz nach dem Prinzip einfach mal machen, hast du einfach mal gemacht und das Verkaufen für dich entdeckt, sage ich jetzt mal, ne? Oder das Thema. Und dann auch zurück vielleicht auf eure Unternehmung. Du hast vorhin angesprochen, zwei Unternehmungen sind's. Was sind denn die übergeordneten Visionen eurer Unternehmungen dahingehend?
Ja, im Kern verfolgen wir ja im Prinzip die so generisch es klingt, aber die Probleme unserer Zielgruppe zu lösen. Warum sage ich das so generisch? Wir kennen unsere Zielgruppen sehr gut, weil wir selbst, wenn wir ein bisschen zurückgehen, selbst in dieser Situation waren. Wir waren Selbstberater. Wir wissen, wie schwierig es ist, neue Kunden zu akquirieren. Insbesondere, wenn es darum geht, neue Leute zu finden außerhalb des Netzwerks. Und dann vor allem, wenn man vielleicht nicht die große Brand à la McKinsey und Co. hat. Das ist ein klarer Painpoint, den wir hatten, den wir jetzt versuchen zu lösen. Genauso bei der zweiten Thematik mit dem Mentoring für junge Unternehmer. Wir wissen, wie schwierig es ist, Akquiseprozesse aufzubauen, weil wir es selbst gemacht haben, weil wir selbst durchgehen mussten. Mhm. Und da ist einfach schön zu sehen, wenn man dann anderen Leuten auch helfen kann, ihre Probleme zu lösen. Das gibt Motivation und das versucht man natürlich dann auch entsprechend auszubauen.
Wie wichtig siehst du da in dem Zusammenhang die Rolle vom Thema, ich nenne es jetzt mal Lernen durch Schmerz, also eigene Erfahrungen machen, eigene Fehler machen vielleicht auch und auf der anderen Seite eines Mentors, eines Mentorings, einer Mentorin, also Mentor oder Mentorin, auf der anderen Seite, um eben vielleicht grobe Fehler, wo man sagt, okay, da verschwendet man viel Zeit und Geld, eben nicht zu machen. Wo bewegt sich das aus deiner Sicht da dazwischen?
Ja, aus meiner Sicht gehört das zusammen. Also ich würde immer Mentoren empfehlen. Wir arbeiten selbst mit Mentoren zusammen. Ich habe mich ganz lange davor gesträubt in der Vergangenheit, einfach weil ich immer den Gedanken habe, ja, kann ich ja selber machen. Und ich war mir zu schade, dafür Geld auszugeben. Ich habe irgendwann mal angefangen damit und habe festgestellt, dass ich die Kosten, die ich da investiert habe, in den meisten Fällen sehr, sehr schnell wieder refinanziert hatte durch neue Kunden, die ich gewonnen hatte, durch die Prozesse, die mir beigebracht wurden. Nichtsdestotrotz, auch mit einem Mentor muss ich nachher in schmerzhaft lernen, was tatsächlich für mich läuft oder nicht. Denn was dir ein Mentor geben kann, das ist vielleicht ein Blueprint für die Prozesse, aber das ist kein Blueprint für die Ergebnisse. Weil die Ergebnisse sehr, sehr stark abhängen von dir selbst, von deinem Business Model, von deinem Markt, von deiner Zielgruppe, von externen Marktfaktoren, vielen Dingen, die der Mentor gar nicht beeinflussen kann. Und auch da muss man durch den Schmerz gehen. Man muss machen, man muss aktiv werden und herausfinden, was funktioniert tatsächlich für mich und was funktioniert nicht. Aber natürlich komme ich mit einem Mentor viel, viel schneller zu dieser Antwort, als wenn ich es alleine machen würde. Und aus dem, das ist eigentlich schon das Argument genug, dass sich Mentoren in den meisten Fällen auszahlen. Einfach der zeitliche Aspekt, viel, viel schneller an die Antwort zu kommen.
Und jetzt die Frage, wie verkauft man das? Also ihr zwei Sales-Experten quasi, ich bin ja eher so der Dummy quasi in dem Thema. Wie überzeugt man Leuten, du hast es vorhin gesagt, das, was ich investiert habe, hole ich vielfach raus. Ich meine, diese Erfahrung muss man ja wahrscheinlich selber machen, oder? Aber wie verkauft man jemanden quasi das erste Mal ein Mentoring? Kaltakquise quasi.
Ja, ich freue mich gleich auf James' Antwort, weil er hat vielleicht eine andere Einschätzung. Aber ich glaube, es gibt immer zwei, aus meiner Sicht zwei Sales-Typen. Vielleicht gibt es mehrere, aber zwei sind für mich sehr, sehr klar. Es gibt diesen typischen Sales-Guy, der mit einem pinken Anzug da sitzt und dir die Story erzählst, die du hören möchtest, ja, wo vielleicht auch nicht volle Transparenz herrscht, aber du aus dem Call rausgehst und richtig motiviert bist. Und dann gibt es den Sales-Typ, der mehr auf Transparenz sitzt und realistische Einschätzungen gibt und dir versucht klarzumachen, okay, das ist das, was wir machen und das sind realistische Outcomes. Es kommt ein bisschen darauf an, was du für ein Sales-Typ bist, aber ich glaube, mit den zwei Ansätzen kannst du natürlich, die habe ich persönlich gesehen. Ich persönlich bin immer ein großer Fan davon, den Gegenüber erstmal sauber zu verstehen, dessen Needs zu verstehen, Bedürfnisse zu verstehen, um dann zu evaluieren, ob ich ihm überhaupt helfen kann. Und wenn ich ihm helfen kann, wenn ich ein Gefühl dafür habe, ihm aufzeigen, wie ich Schritt für Schritt seine Probleme lösen könnte. Wie gesagt, immer könnte. Ich bin da eben eher aus der zweiten Kategorie Sales-Typ, weil ich ihn auch über Risiken informiere und möchte einfach, dass der eine vollends transparente Entscheidung für sich trifft und auch eine bewusste Entscheidung und und eben nicht seine Entscheidung basiert auf einer Situation, wo er vielleicht nicht alle Informationen hat. Ja? Daher, ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte und im Endeffekt muss man ja helfen, natürlich eigene Stories, es helfen, Case Studies oder Referenzen, es helfen, ja, der Proof, dass man selber mal in der Situation war, ist immer Gold wert, würde ich mal behaupten. Weiß nicht, James, okay, freue mich auf deine Antwort dazu.
Ja, also ich habe die ganze Zeit zugehört und dachte, also wir sind vom Verständnisse der gleiche Ansatz. Also bei mir gibt es zwei Typen, High Pressure und Low Pressure. Ja. High Pressure Salesperson ist interessiert, seine Tasche zu füllen. Und so schnell wie möglich auf die Kosten von alles, was in seinem Wege steht. Und die Low Pressure Salesman ist dazu da, den Kunde abzuholen, wo der Kunde ist, und rauszufinden, was passt der Kunde, was braucht der Kunde, was braucht der Kunde, und dann rauszufinden, ob sein Produkt, ob sein Service überhaupt der richtige ist. Und dann der Kunde so zu educate, also so zu informieren, kein Buch schreiben, aber im Prinzip ein zugeschnittenen, tailored Offer, die er liefern kann, der wie ein Arzt, wie ein Specialist statt ein allgemeiner Arzt. Und so zu liefern, dass der Kunde fühlt sich educated. Weil unsere Aufgabe als Low-Pressure Salespeople ist, Leute zu educaten. Unsere Aufgabe ist, die anderen zu informieren, zu educaten. Und ihre Aufgabe ist, zu entscheiden. Und eine High-Pressure Salesperson entscheidet durch Manipulation, durch Techniken, NLP, verschiedene Techniken, um die Leute zu überzeugen. Und dann hast du das Problem. Eine hast du, Kaufreue ist immer ein Resultat. Kaufreue ist zu sagen, warum haben wir das gekauft? Und zweiter Aspekt ist, dass ein High-Pressure-Salesman hat null Chancen auf organische Lead-Generation. Das heißt, meine ganzen Kundschaft, meine ganzen, alles, was ich seit ewig, alle meine verschiedenen Positionen, war mein persönlicher Kundenstammbau immer organisch. Das heißt, ich war immer auf Empfehlungen. Das heißt, war es bei Groupon, war es in anderen Firmen, wo ich gearbeitet habe, als Senior Sales oder sonst was. Ich habe immer 90% meiner Kundschaft war durch Empfehlungen. Und das ist einfach ein Zeichen von Low Pressure. Und ein Low Pressure Salesman sucht die Aufgabe, Mehrwert für den Kunde zu liefern, as er verlangt. Under promise and over deliver.
Yeah.
Und dadurch schaffst du langfristige Beziehungen und Beziehungen, die 20, 30 Kundschaft. Und das sind die zwei Typen. Ich glaube, da gibt es keine anderen.
Und aber das ist ja allein, ne? Das trifft ja genau das, ja. Was ich auch im Kopf hatte.
Das Thema Mehrwert würde ich auch gleich aufnehmen tatsächlich für meine nächste Frage an dich, Fabian. Unser Kernthema bei Together for Success ist ja, dass Erfolg immer ein Ergebnis erfolgreicher Kooperation ist. Wir haben jetzt über vieles gesprochen, andere zu befähigen, andere zu verstehen. Welchen Mehrwert würdest du sagen, liefert ihr in euren Unternehmungen, in euren Projekten im Gegensatz zu ich sage jetzt mal, anderen Mitbewerbern, nenne ich es jetzt mal, oder anderen Unternehmungen, die quasi Ähnliches tun. Was zeichnet euch da aus?
Im Prinzip die USPs, ne? Die du eingehen möchtest, ne?
Ja.
Ja, also auch da wieder untergliedert in die zwei Unternehmungen. Ich glaube, wenn man über Peakpilot, über die Salesagentur für Unternehmensberater spricht, kommt immer wieder auf, dass wir natürlich in der Beratung selbst waren, ja, wohingegen es viele Wettbewerber sind, die diese Erfahrung nicht mitbringen. Aber das ist natürlich ein wesentlicher Faktor, wenn wir in den Gesprächen sind, dass der Gegenüber merkt und auch nicht nur sieht, aber auch merkt, wir verstehen seine Situation, wir verstehen seine Pain Points. Wir waren selbst bis 11 Uhr nachts im Hotelzimmer am Arbeiten und am nächsten Morgen eine Präsentation, um für 8 Uhr fertig zu machen. Wir kennen diese Pain Points und wir wissen, dass da die Leute keinen Bock haben, Akquise zu machen. Und das hilft natürlich. das Thema Mentoring angeht. Klar, auch da gibt es diverse Wettbewerber. Nochmals, wir versuchen uns da ein bisschen zu unterscheiden. Also A, haben wir unsere eigenen Agenturen, unsere eigenen Firmen am Laufen, live. Das heißt, wir testen live mit unseren, am eigenen Leibe, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das hat auch nicht jeder. Und B, glaube ich auch, dass gerade in der Branche dieser Low-Pressure-Sales-Type nicht oder untervertreten ist und die Branche durch High-Pressure-Sales-Types dominiert wird. Und das ist immer wieder ein Feedback, was wir auch in den Sales-Gesprächen bekommen. Ja, dass Leads mit, die sprechen natürlich mit mehreren Anbietern, aber dass sie oft auch halt nicht das Vertrauen gewinnen können. Sie fragen uns auch kritische Fragen. Wir hatten jetzt gerade ein Beispiel, der wollte Umsatzzahlen von der Firma, der wollte verstehen, warum wir jetzt letztes Jahr einen Rebranding gemacht haben, wer dahinter steckt, und der hat wirklich nachgefragt. Wir haben ihm dann auch angeboten, dass er mit mir sprechen kann. In der Firma bin ich gar nicht im Sales involviert, aber dass er mit einem der Gründer sprechen kann, damit er die Story versteht. Und Feedback von ihm ist jetzt, dass es eben positiv wahrgenommen wird, dass wir da auch die Zeit investieren, um ihm da einfach transparent aufzuzeigen, wer wir sind, was wir machen, und dass wir ja das beste Interesse auch für ihn im Hinterkopf haben. Also ich glaube, das ist schon nochmal was sich auch in der zweiten Unternehmung unterscheidet dann vom Kern des Marktes.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Merkmal from low-pressure salespeople, ist das die Authenticität. I can't pronounce it.
Authenticität. That's a difficult
one. Ja, genau. Ja, da gibt es bestimmte Worte, wo ich einfach nicht rauskriege, und Tony lacht sich immer kaputt. Und es dauert so 3, 4, 5 Versuche, bis ich das rauskriege. Aber.
Ja, diesmal haben wir ja jemanden dabei, der übersetzt. Das ist ganz gut. Fabian, hast du öfter Zeit?
Genau. Ruf mich einfach an. Ich bin eure neue Übersetzungs-App.
Ja, ja.
Genau.
Was so eine KI alles kann.
Genau.
Eine Frage für mich. Du hast vorher so McKinsey & Co. angesprochen und diesen Team mit, wo ich auch meine Erfahrungen gehabt habe mit verschiedenen großen Beratungsfirmen, ist, dass die haben großartige Visionen und großartige Pläne mit sehr, sehr professionelle PowerPoints, die stundenlang gedauert hat zu bauen, und die sind faszinierend. Aber am Ende des Tages Schublade auf, Schublade zu, und die nächste Ebene, vielleicht bis zu dritte, vierte Management-Ebene, hat niemand diesen PowerPoint gesehen. Und gar nichts gespürt von der Umsetzung. Was ist deiner Meinung nach der wichtigste Aspekt, also der most important Aspekt, die wichtigste Aspekt, wenn es um die Umsetzung geht, von so solche Implementierungen? Weil du begleitest mit deinen Firmen, mit Mentoring, du begleitest Firmen, diese Reise.
Ja.
Wir unterbrechen für eine kleine Werbepause.
Du bist auf der Suche nach jemandem, der dich in deiner persönlichen Entwicklung unterstützt, der dir nicht nur ermöglicht, kurzfristig Ziele zu erreichen, sondern dich zum Selbstcoaching befähigt. Dann ist James der richtige Mann für dich. Starte noch heute den gemeinsamen Weg zur Selbstentfaltung. Mehr dazu auf www.gemeinsamzurspitze.de und mehr zu James in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich glaube, das Thema Umsetzung ist nicht nur in den großen Firmen ein Problem, ja, oder auch in der Beratungswelt ein Problem, sondern natürlich auch in kleinen Firmen und in Startups. Was wir mit unseren Kunden immer wieder sehen, ist Accountability. Du gibst auch Accountability und Ownership. Das sind so zwei große Buzzwords, aber ich würde sie ganz gerne auch erläutern. Wir merken immer wieder, auch wenn wir mal Aufgaben mitgeben, es fehlt teilweise an was auch immer. Vielleicht ist es die Motivation, vielleicht ist es die Verantwortung, Dinge tatsächlich umzusetzen. Ja, da wird mal das schnell abgehakt oder ja, das habe ich schon gemacht, lass uns zum nächsten gehen. Das habe ich jetzt noch nicht abgedatet, ich hatte keine Zeit. Da fehlt einfach so ein bisschen das Ownership, wirklich dieses Thema für sich zu nehmen und zu finalisieren. Ja? Was das Thema Accountability angeht, du hast, wenn du kein richtiges System hast, schnell Themen angefangen, aber wenn keiner drauf schaut, ob sie erledigt werden oder nicht, dann ist so ein Thema auch schnell mal wieder vergessen. Ja? Und das ist genau unsere Aufgabe dann auch in so einer Partnerschaft mit unseren Kunden, zu sagen, schau mal her, wir hatten ein Thema, eine Aufgabe X, was ist der Status? Hast du es umgesetzt? Hast du es nicht umgesetzt? Ja, so ein bisschen der Wadenbeißer. Und dazu, das kann natürlich, das ist eine Rolle eines Mentors, ja. Das kannst du aber auch innerhalb der Firma aufsetzen. Musst du auch aufsetzen innerhalb der Firma. Dass du wirklich jemanden hast, dessen Aufgabe es ist, Waden zu beißen. Der vielleicht inhaltlich gar nicht in einem Thema drin ist, aber der auf dem Zettel hat, hey, du wolltest bis morgen Thema X fertig machen. Wie sieht's aus? Was ist der Status? Hast du es fertig gemacht? Wenn nicht, alles klar. Muss ich kommunizieren nach oben? Ist halt unsere Regel, ist unser System. Dieser Wadenbeißer, ich glaube, der fehlt bei vielen. Und der ist nachher aber unabdingbar, dass man Projekte auch über die Ziellinie bringt.
Genau, also Tony und ich könnte Lieder davon singen. Und ich war oft der Wadenbeißer. Das kann der Tony auch bestätigen. Ich war oft sogenannten Pitbull, glaube ich sogar, als hat Tony einmal mir genannt, dass ich mit Aufgaben oder Checklisten oder was ist die Status von diesem Projekt. Aber was du gerade sprichst, ist ein Konzept oder einen, was ich oft gementert oder gecoacht, ist Aufgabenrespekt. Das heißt, ich respektiere mir selbst, dass ich die Aufgabe wieder prüfe, ist es erledigt, ist es erledigt für die Erwartungen, dass ich kommuniziert habe, ist es, ich habe so viel Respekt für mir selbst, dass wenn ich das delegiere, dass ich das so delegiere, dass es, dass ich anderen accountable machen kann. Das heißt, ich muss Respekt für den Gegenüber haben. Aufgabenrespekt ist auch, dass ich die Aufgabe nehme, im Prinzip die Delegierte. Hey, hast du alles verstanden? Ist es klar gewesen? Hast du alles, was du brauchst, um diese Aufgabe zu erledigen? Kannst du Ownership? Kannst du das Aufgabe als ein kleiner Unternehmer, wie ein Unternehmer zu tun? Kannst du damit identifizieren? Wenn du Aufgabenrespekt hast, nicht nur für dich selbst, aber auch für den Gegenüber, und beide passt, dass du genug Respekt für den Gegenüber hast, dass du so rückfragefrei kommunizierst, dass der Person sagt, ja, Chef oder Auftraggeber, ich habe verstanden, ich habe alles, was ich brauche und ich weiß, wann das geliefert ist, zu welcher Qualität und zu welchen Kosten zum Beispiel, wenn das auch ein Faktor ist. Und ich weiß, wenn ich das nicht schaffe, habe ich auch ein bestimmtes Datum, wo ich dann Feedback gebe oder wo ich sage, hey, hier ist etwas unklar geworden. Und das ist das Konzept, das ich nenne so Aufgabenrespekt. Und das zweite fehlt oft. Die erste, ich habe Respekt für mir selbst, dass ich die Aufgabe reinhole, wenn ich das brauche. Das ist Manager, ich Chef, du nix. Die sind top down. Aber die andere hilft auf eine Aufgabenrespekt, dass ich so kommuniziere, dass die Gegenüber weiß und ist befähigt und auch ermächtigt, das umzusetzen. Das ist oft was fehlt.
Und das, diese Rolle, die du gerade beschrieben hast, das integriert ja genau diese zwei Punkte, Accountability und Ownership. Du könntest hergehen und sagen, ich delegiere diese Aufgabe und damit habe ich nichts mehr zu tun. Ja, dann wirst du nicht, da hast du kein Ownership dieser Aufgabe gegenüber. Aber du kannst auch hergehen, wie du es gerade gesagt hast, du delegierst diese Aufgabe. Es ist trotzdem noch deine Verantwortung, dass diese Aufgabe erledigt wird, auch wenn sie nicht von dir erledigt wird. Das ist Ownership. Und damit das erledigt wird, musst du natürlich up-to-date bleiben, du musst den Wadenbeißer spielen und das ist das Thema Accountability.
Sehr schön, damit haben wir natürlich auch ein copyright-fähiges neues Rollenmodell geschaffen, den Low-Pressure Pitbull, ne? natürlich mehr mal. Und so entstehen neue Dinge, ne? Mal kurz austauschen. Kommen wir tatsächlich schon zum letzten Thema oder zum letzten Punkt. Jetzt sind wir gerade ganz frisch im Jahr, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Wo liegt denn der Fokus bei euch, bei dir, Fabian, für 2024? Was habt ihr euch vorgenommen? Was hast du dir vorgenommen? Wo geht's hin?
Ja, also Stabilisieren und ausbauen sind, glaube ich, so die zwei Buzzwords. Auf Basis des letzten Jahres hat es, glaube ich, in der gesamten deutschen Wirtschaft hat man einfach gemerkt, dass es ein bisschen schwieriger wurde. Und da geht es einfach darum, gerade im deutschen Markt da wieder ein bisschen Stabilität reinzubekommen, was jetzt die ersten Wochen des neuen Jahres ganz gut geklappt hat. Aber das muss ich natürlich bestätigen. Aber dann gerade jetzt auch mit dem internationalen Geschäft über Acemakers, über den Mentoring-Arm, da ist unser Kernfokus, das Service-Portfolio auszubauen. Wir sind aktuell an Kapazitätsgrenzen, was unsere Mentoring-Möglichkeiten angeht. Und da müssen wir jetzt entsprechend das System aufbauen und das dann auch füllen, um einfach auch weiter die Nachfrage bedienen zu können. Sodass wir einfach mehr Unternehmern, mehr Jungunternehmern oder Unternehmern kleinerer Firmen da auch helfen können, ihre Prozesse aufzusetzen.
Sehr gut, sehr gut. Ansonsten, wie habt ihr konkret euch für das Jahr auch eine entsprechende, bezüglich des Wachstums quasi einen entsprechenden, wenn die Stabilität da ist, ein entsprechendes Ziel gesetzt? Oder gibt es da was, wo du sagst, okay, da?
Das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Frage, die wir intern immer haben. Und da unterscheiden sich die Meinungen bei uns im Team ein bisschen. Mitgründer Steffen, der bei uns auch Geschäftsführer ist, der will natürlich immer finanzielle Ziele setzen. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass ich es gar nicht mehr machen möchte, weil ein Ziel ist dazu da, gerissen zu werden. Also let's face it, ich will immer als Unternehmer immer den Umsatz irgendwie maximieren und steigern, ja. Ob da jetzt eine Zahl X steht oder nicht, sei mal dahingestellt. Entweder ich übertreffe die Zahl oder ich untertreffe sie, aber selbst wenn ich sie übertreffe, höre ich ja nicht auf zu arbeiten. Daher bin ich eher der Ansicht, dass wir uns eher inhaltliche Ziele setzen sollten an Themen, die wir umsetzen möchten. Und dann ergeben sich die Umsatzzahlen von alleine. Denn klar, also die Themen, die man umsetzen sollte oder möchte, die werden ja auch bewusst ausgewählt, um natürlich die Firma nach vorne zu bringen. Ja, und ob da am Ende dann eine Zahl X oder Y steht, wichtig ist, dass die Firma gesund ist, dass wir profitabel sind. Und das können wir so oder so steuern. Daher bin ich nicht der großen Zahlenzielmensch, sondern eher der Umsetzungszielmensch.
Ja, ich denke, darum geht es ja auch am Ende tatsächlich, das Vertrauen darin zu haben, dass wenn man die entsprechenden, ich sage jetzt mal, Maßnahmen umsetzt, dass dann auch automatisch als positiver Nebeneffekt auch die Zahlen passen. Und das Ganze, das ist ja auch etwas, was wir uns immer vornehmen hier, wenn wir über Führung sprechen, zu sagen, erstmal die Dinge tun und die Kultur, sage ich jetzt mal, verändert sich dann als Schatten deiner Handlungen, beziehungsweise in dem Fall das Ergebnis. Ja.
Fabian, das ist der Weg zum Ziel.
Ja, so ist es, ja. Und Fabian, vielen lieben Dank für den Austausch, auch die Insights und deine Themen, die du hier angesprochen hast. Ganz kurz, wo finden wir dich? Wir packen das Ganze natürlich in die Shownotes, aber wie kann man dich erreichen? Wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen?
Ja, recht simpel. Meinem persönlichen LinkedIn-Profil wird in die Shownotes gepackt und dann packen wir noch zwei Links zu den beiden Firmen rein und dann kann jeder, der Interesse hat, der mehr Infos haben möchte oder der sich auch einfach mal austauschen möchte in einem Coffee-Chat, kann jederzeit auf mich zukommen. Freue mich natürlich auf die Kontaktaufnahmen.
Sehr schön. Und von uns bleibt einfach nur zu sagen, wenn euch gefällt, was ihr hört, folgt uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und am besten bewertet ihr es auch noch positiv. Könnt ihr auch natürlich negativ bewerten. Würden wir uns jetzt nicht so freuen. Seid ehrlich, ne? Also, aber es, und authentisch. Genau, James, von dir noch eine Sache?
Ja, ich kann mich auch nur in bedanken für die Teilnahme heute Abend, heute Morgen eigentlich. Ja, es ist 13 Uhr.
Und, Mittag. Ich hoffe, dass
es ist Mittag, genau. Ja, es ist Mittag, ja. Ich bin seit 5 Uhr wach, so bei mir ist es schon. Irgendwie, ja, abends. Und also du hast zwei Buzzwords gehabt, ne? Und für mich, ich habe auch ein Jahreswort. Ne? Mein Jahreswort ist Dankbarkeit dieses Jahr, dass ich überall suche Wege, Dankbarkeit zu zeigen und Dankbarkeit zu sein und das nach außen zu praktizieren. Das ist so mein Wort für dieses Jahr. Und ich bin dankbar für euch und für Tony. Du bist mein Podcast-Partner und wie kann ich das nennen? Life-Begleiter oder Lebenbegleiter. Und ich freue mich über die nächsten Monate, weil das was kommt, alles was passiert und dass wir wieder surfen gehen können. Und bin dankbar für unsere neue Kontakte, Fabian. Dass wir schauen mal, was die Zukunft steht. Da gibt es immer zweimal Treffen, ne? Also wir sehen uns nochmal bestimmt. Und ich freue mich und bin dankbar.
Das Gefühl habe ich auch. Und in diesem Sinne, euch allen da draußen eine schöne Zeit, weiterhin einen guten Start in dieses neue Jahr und hoffentlich bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Mehr Informationen zum Thema, zu unseren Gästinnen und Moderatoren findest du in den Shownotes. Wir wünschen dir gutes Gelingen beim Experimentieren des Gehörten und freuen uns, dass du wieder einschaltest, wenn es heißt Together for Success.